Leben wie ein Königskind. Darum geht's mit dem Anfang oder mit der Taufe und auch danach. Darum geht's für alle, die Christen sind, die Jesus erlebt haben in ihrem Leben und Jesus nachfolgen, also mit Jesus unterwegs sind. Leben als Königskind. Gott macht uns zu seinen Kindern. Der König, der Könige macht uns zu seinen Kindern. Und jetzt geht es darum, wie lebt man denn als Königskind? Ich weiß nicht, ob dich der ein oder andere fragt, wie geht das denn, Leben als Königskind? Es gibt darauf einige Antworten und ich möchte uns, und gerade auch vor allen Dingen euch beiden, einige Bibelstellen lesen und kurz deutlich machen, was das heißt, Leben als Königskind. Ich fange mal damit an mit der Taufe von Jesus. Immerhin werdet ihr gleich auf den Namen von Jesus getauft. Jetzt gucken wir mal, wie war das denn bei Jesus? Wir hatten das schon besprochen, ihr wisst das eigentlich. Im Taufseminar habt ihr voll mitgemacht und da kennt ihr diesen Text. Alle anderen lese ich den jetzt noch vor. Steht in Markus, also in dem Evangelium von Jesus nach Markus, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Da ereignete es sich in dieser Zeit, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und wurde von ihm im Jordan getauft. Unmittelbar danach, als er wieder aus dem Wasser herausstieg, rissen die Himmel auf und der Geist Gottes senkte sich wie eine Taube auf ihn herab. Und dann war eine Stimme zu hören. Sie ertönte aus dem Himmel und sagte: Du bist mein Sohn, den ich lieb habe. Über dich freue ich mich sehr. Mit Jesus fängt die ganze Sache an und Jesus folgen wir nach. Also ist Jesus auch ein Beispiel, was passiert, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und es ist genial. Bei eurer Taufe heute, wenn der Himmel aufreißt und das passiert mit der Taufe, was bei Jesus passiert ist, dass Jesus euch zusagt: Sarah, du bist meine geliebte Tochter, oder du bist, an dir habe ich besonders Freude. Lena, Gott sagt das dir zu heute durch die Taufe. Du bist meine Tochter, die ich sehr liebe, an dir habe ich Freude. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott zu euch sagt, dass er Freude an euch hat? Fragt ihr euch vielleicht, aber was haben wir denn gemacht, dass Gott sich an uns freuen kann? Die Antwort ist ganz einfach. Nix. Gar nichts. Ist auch gar nicht nötig. Gott freut sich über euch einfach, weil ihr da seid, weil er euch geschaffen hat. Gott freut sich über euch, dass es euch gibt. Gott freut sich auch, dass ihr euch taufen lasst, dass ihr Ja gesagt habt zu ihm und jetzt mit ihm unterwegs seid. Aber das mit der Freude Gottes an uns ist nicht so wie die menschliche Freude. Wir freuen uns immer dann an anderen in der Regel, wenn die anderen was gut gemacht haben, wenn sie sich besonders brav verhalten, wenn sie irgendeine besondere Leistung gebracht hat, immer wenn. So, wir freuen uns wenn, wir lieben andere wenn, das ist immer so leicht bedingt. Selbst wir als Eltern, und wer Eltern ist, weiß das, kriegt das mit der komplett bedingungslosen Liebe eigentlich so nicht richtig nicht hin. Deswegen ist das was Phänomenal ist auch was ganz Besonderes, dass Gott euch liebt. Und Gott sagt, ich freue mich über euch. Nicht erst, wenn du bestimmte Dinge erfüllst. Das ist das Entscheidende für das Leben als Königskind, dass ihr wisst, ihr seid Gottes geliebte Töchter. Er freut sich über euch. Und wenn uns das durch und durch geht, tief ins Herz, dann bringt das unser Herz zum Jubeln. Dann müssen wir nicht mehr krampfhaft versuchen, uns die Zuneigung und Liebe Gottes irgendwie zu verdienen oder zu erarbeiten. Und dann beginnt so ein befreites Leben als Königskind. Wie das aussieht, ist in Apostelgeschichte beschrieben, wo alles anfängt mit dem Glauben, mit Jesus Nachfolge, mit dem Heiligen Geist, der ist nämlich unbedingt nötig, damit man überhaupt Jesus nachfolgen kann. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Die Zuhörer, Petrus hatte gepredigt an Pfingsten und hatte von Jesus erzählt, ihnen gesagt, wie das alles vor sich ging, wer Jesus wirklich ist und dass das Sterben von Jesus am Kreuz und die Auferstehung der zentrale Punkt ist. Da sagt er, dann heißt es weiter, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste ihres Herzens getroffen. Und dann fragten sie, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und Petrus erwiderte, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und in Vers 41 heißt es, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag und um etwa 3000 Personen. Ich habe mir das mal vorgestellt, wie es wäre, wenn auf einen Tag 3000 Leute hier zum Glauben kommen. Dann hätten wir, also wir müssten schon wieder bauen. Wir könnten mal ganz von vorne anfangen und wir müssten ungefähr 10 Gottesdienste am Tag machen, damit jeder in den Gottesdienst kann. Weil die Leute, die zum Glauben kommen, die hätten so einen Hunger nach Jesus und zu erfahren, wie man mit Jesus lebt. Wir müssten 10 Gottesdienste machen. Auch nicht das Problem. Wir müssten das ein bisschen gut takten, aber das würden wir hinkriegen. Also die Leute, die Predigt von Petrus hören, denen geht es mitten ins Herz. Und damit fängt Glaube an, dass Gott uns anspricht. Nicht, dass wir etwas machen, sondern dass Gott uns mitten ins Herz reinspricht. Diese frohe und befreiende Botschaft, dass Jesus lebt und mit ihm ein neues Leben beginnen kann, das hat die Leute gepackt und sie fragen, und jetzt? Die haben gemerkt, das verändert alles in unserem Leben. Wenn Jesus uns packt, dann können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und wir wollen es auch gar nicht. Und jetzt? Was sollen wir denn machen? Und Petrus sagt, kehrt um. Also wendet euch von einem Leben, wo ihr ohne Gott gelebt habt, wo ihr anders zentriert und fokussiert wart, auf ein Leben, was Gott im Fokus hat, was Jesus als Maßstab hat. Folgt ihm nach und dann lasst euch taufen. Bitteschön, ihr werdet gleich getauft. Lasst euch taufen als das Zeichen von dem, was Carsten Arnold eben hier vorgelesen hat. Mit Christus gestorben, untergetaucht und ein neues Leben haben mit Jesus. Und dann geht's los. Sie haben gewusst, alles wird sich verändern und sie wollten wissen, wie. Dann widmen sie ihr Leben Jesus, kehren um, lassen sich taufen und werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und der Heilige Geist, den braucht ihr, den brauchen wir alle, damit wir überhaupt Jesus nachfolgen können. Das ist die Kraft Gottes, der Antrieb Gottes in uns, der uns mit Gott verbindet. Das ist der Hammer, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Dass Gott uns ein Teil von sich schenkt. Nun, dass dieser Heilige Geist in uns lebt und jedem, bei dem die gute Nachricht von Jesus tief ins Herz geht, das Leben gestalten will und sich ausbreiten will. Was machen die 3000 Leute? Die 3000 Leute, bei denen das passiert, die nicht irgendwie in so einem gruppendynamischen Prozess da alle zur Taufe marschieren, sondern wo Gott das Herz berührt. Sie bilden eine Gemeinde, die gemeinsam Glauben leben. Und das sieht wie folgt aus. Ich lese uns nochmal einige Verse aus diesem zweiten Kapitel, weil das so phänomenal ist, wie sie miteinander leben. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern und miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Faszinierend. Was tun sie? Sie nehmen die Lehre der bevollmächtigten Jesus-Botschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie sind begierig darauf, mehr von Jesus zu erfahren, mehr von Jesus zu lernen, Jesus mehr Raum zu geben in ihrem Herzen, nicht nur im Kopf, sondern auch in ihrem Herzen. Es war kein, oh, jetzt muss ich auch noch in der Bibel lesen. Wir haben das eigentlich eben im ersten Lied alles gesungen, was ich sage. Eigentlich könnte ich hier aufhören. Jetzt muss ich auch noch eine Bibel lesen, weil man das so tut, sondern es wird nicht zur Qual, sondern sie hatten Hunger danach. So wie sie Hunger auf ein gutes Essen hatten, hatten sie Hunger, von Jesus zu hören, Bibel zu lesen. Sie hatten Hunger danach, das Leben zu leben, was Jesus sich vorstellt. Und sie wollten unbedingt so leben. Das Zweite, sie halten in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft zusammen. Das ist der Grund, warum wir euch beide heute nicht nur taufen, sondern auch in die Gemeinde aufnehmen. Also ihr werdet sozusagen in die Gemeinde getauft. Das ist das Geniale. Ihr seid Teil der Gemeinde und tragt mit dazu bei und erlebt das, dass wir in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft zusammenhalten. Zusammen sind wir stark. Nicht einer allein ist stark. Das ist eine Herausforderung in unserer sehr individualistischen Kultur, dieses in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Aber so ist das manchmal mit dem Christsein. Christsein ist auch Kontrastgesellschaft, Kontrastkultur und manchmal eine Herausforderung. Aber hier prägt offensichtlich der Heilige Geist das Miteinander und befähigt die Christen so zu denken wie Jesus und das zu wollen, was Jesus will. Was braucht der andere? Was tut ihm gut? Und wenn es bedeutet, dass ich mein Grundstücke verkaufe oder mein Haus, wenn es dem anderen hilft, dass seine Not gelindert wird und dass er Jesus besser kennenlernt und näher zu Jesus kommt, dann genial. Sie teilen ihr Leben miteinander, ihr Essen, ihre Häuser, ihr Geld. Drittens, sie feiern das Abendmahl, beziehungsweise das Abendmahl heißt eigentlich hier Mahl des Herrn Jesus. Jedes Mal, wenn sie das machen, denken sie daran, dass Jesus sie gerettet hat, dass sie befreit sind, dass sie ein neues Leben geschenkt hat. Er ist gestorben, damit sie leben. Das haben sie gefeiert in überschwänglicher Freude. Wer hat sich das bloß ausgedacht, dass man Abendmahl eher wie eine Trauerfeier gestaltet? Also, dass es alles todernst ist und mehr Tod als eine Feier. Biblisch ist das nicht. Es ist vielleicht traditionell, wenn wir da mehr auf unsere Traditionen schauen, dann müssten wir das. Aber es geht darum, dass gefeiert wird, weil das Leben bedeutet. Dann, sie beten miteinander, sie beten gemeinsam. Also, wenn jemand über Beten geredet hat, haben nicht alle anderen ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie dachten, oh, ich müsste viel mehr beten, ich weiß, es ist so ganz schlecht, ich bete viel zu uns, sollte eigentlich auch. Nein, sie haben richtig Lust gehabt, Zeit mit Gott zu verbringen. Beten heißt nichts anderes als Gottes Gegenwart zu genießen und bei Gott zu sein, zu hören, was er zu sagen hat. Beten ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, wo wir reden und wenn wir Amen sagen, ist Schluss und Gott winkt von oben und sagt, ich würde auch noch gern was sagen. Aber beten heißt, ich höre auf das, was Gott mir sagt und ich sage, kann Gott alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Das Schöne und das Schwere. Und das war alles keine religiöse Pflichtübung, sondern helle Freude. Das steht hier. Überschwängliche Freude hat ihr Leben und ihr Zusammensein ausgemacht, weil sie so erfüllt waren von Gott, von Jesus, von dem Heiligen Geist, waren sie voll staunender Anbetung. Die Bibel nennt das Ehrfurcht und dadurch passierten viele Zeichen und Wunder. Das waren Menschen, die hatten Ehrfurcht vor Gott, das heißt nicht Angst vor Gott, sondern im Gegenteil. Ehrfurcht heißt, da ist jemand, den ich verehre, dem ich vertraue und ihm gehört meine Anbetung. Ihm ordne ich mich gern unter, weil er so vertrauenswürdig ist. Das ist Ehrfurcht. Und noch was steht hier, sie lobten Gott und waren bei den Menschen angesehen. Offensichtlich kam das ganz nebenbei, weil sie so mit Jesus lebten, weil sie so erfüllt waren von Jesus und dem Heiligen Geist, waren sie bei den Menschen angesehen. So wie die Christen lebten, zog das immer mehr Menschen an, die mit Glauben und Gott gar nichts am Hut hatten. Und ich glaube, wenn ihr getauft seid und wenn ihr richtig Lust habt, als Königskinder zu leben. Und darum betet, dass Gott euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das machen wir. Ihr habt den Heiligen Geist lang bekommen, als ihr Christen geworden seid. Wir beten trotzdem gleich noch, wenn wir für euch beten nach der Taufe, dass Jesus euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Brauchen das. Ihr braucht das, wir brauchen das alle. Dann passiert, dass das andere erleben. Irgendwas ist bei Sarah und Lena anders. Wir wissen nicht genau was. Und vielleicht fragen sie euch, sag mal, was ist denn los mit euch? Und ihr sagt, wir sind beschenkt, wir sind Königskinder. Das ist los mit uns. Leben als Königskind, darauf brennen, Jesus besser kennenzulernen, voll Freude miteinander in der Gemeinde zu leben, ihn zu ehren, in gegenseitiger Hilfsbereitschaft miteinander zu leben. Bemerkenswerterweise steht in dem ganzen Text hier nicht ein Appell, das sollt ihr und das müsst ihr, als ob man dabei steht und sieht, was passiert, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ich bin sicher, das brauchen wir wieder, wir alle. Nicht mehr Anstrengungen, mehr Mühe, mehr Konzepte, sondern mehr Jesus im Herz, mehr Heiliger Geist im Herz. Und dann leben wir wie Königskinder, befreit und ohne Krampf. Amen.